Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Thomas Genalzig und meine Gesprächspartnerin ist Carla Albrecht. Wir sprechen heute über die Frage, was sind Stellschrauben, um Organisationen in Bewegung zu setzen? Und ich möchte dich fragen, Carla, am Anfang, was sind Punkte, die unsere ZuhörerInnen heute mitnehmen können?
Ja, ich glaube, es ist ja ein sehr umfassendes Thema, was ja uns BeraterInnen oft beschäftigt. Wie können wir eigentlich wirksam sein und wie können wir wirklich Einfluss auf Systeme nehmen? Und wir schauen uns nochmal zwei theoretische Modelle an. Wie kann man über Organisationen und auch über Beratung in Organisationen nachdenken? Und auf der anderen Seite stellen wir zwei Methoden vor, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass sie wirklich dazu beitragen, dass Organisationen in Bewegung geraten. Wenn wir jetzt so starten, uns über das Thema zu unterhalten, ist ja vielleicht die erste wichtige Frage, was verstehen wir eigentlich unter Organisationsberatung?
Gerne. Organisationsberatung ist eine Methode, bei der BeraterInnen Einfluss nehmen auf Organisationen, um diese in eine bestimmte gewünschte Richtung zu verändern. Früher hat man auch von Organisationsentwicklung gesprochen, aber Organisationsentwicklung ist aus der Mode gekommen, weil es sich zu planbar und zu linear anhört. Das ist so, als würde man einen Teppich ausrollen und es ist klar, was als nächstes kommt. Bei Organisationsberatung ist mehr im Vordergrund, man setzt Impulse und dann schaut man, wie eine Organisation darauf reagiert.
Das mit den Impulsen finde ich nochmal schön und sehr wichtig, weil wir ja auch ein systemisches Grundverständnis von Organisationen haben und da ja auch mit dem Bild der nicht-trivialen Maschine agieren, was ja aus der Kybernetik kommt von Heinz von Förster und was davon ausgeht, dass Organisationen eben nicht funktionieren wie ein Cola-Automat, also nicht wie eine triviale Maschine, wo ich Geld reinwerfe, dann drücke ich zwei Tasten und dann kommt auf jeden Fall die Cola-Dose unten raus. Und wenn was kaputt ist, kann ich genau die Stelle finden, wo ich reparieren muss. Sondern wir gehen ja davon aus, dass wir eben als Menschen nicht triviale Maschinen sind. Das heißt, man setzt einen Impuls, einen Input. Man weiß aber nicht genau, was der Mensch damit macht und was am Schluss dabei rauskommt und ob wirklich das rauskommt, was wir wollen. Und das ist was natürlich erstmal die Komplexität erhöht, aber auch natürlich eine realistischere Vorstellung ist, von was möglich ist.
Und ich möchte das, was du gerade für den Automaten und für den Menschen ausgeführt hast, gerne auf die Organisation beziehen. Weil eine Organisation ist ja auch kein Automat. Eine Organisation ist von der Funktionsweise eher wie ein Mensch. Aufgrund der Vorgeschichte und aufgrund des jeweiligen Zustandes kann man nicht genau vorhersagen, welche Intervention oder welcher Input zu welchem Ergebnis führt. Und wenn man das akzeptiert, dann kann man nicht mehr sagen, ich mache einen Führungsworkshop und hinterher vertragen sich alle auf der Führungsebene. Und in Folge werden die Mitarbeitenden mehr tun, was sie sollen. Sondern ich kann sagen, ich mache einen Führungsworkshop. Ich habe das Ziel, dass sich die Leute besser verstehen, sich in ihren Zielen klarer werden und besser führen. Ob das dann eintritt und wie die Beteiligten das umsetzen, kann ich vorher nicht wissen. Weil ja eine Organisation eine hohe Komplexität hat, können wir, wenn wir Organisationen beraten, an verschiedenen Stellen ansetzen. Und mich würde interessieren, Carla, was eine der möglichen Stellen ist, an denen du gerne ansetzt oder was ein Begriff sein könnte, mit dem du gerne arbeitest.
Ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, dann wird mir nochmal so bewusst, dass wir schon etwas demütiger rangehen als vielleicht BeraterInnen, die sagen, wir haben die eine Methode und dann werdet ihr sicher zu einem Ergebnis kommen. Und ich glaube, das macht auch was mit unserer Haltung, was du ja schön beschrieben hast. Und das macht auch was mit dem, wie wir Interventionen planen. Und wenn du mich fragst, was sind so Interventionen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie einen besonders hohen Bewegungssetzdrang auslösen, dann ist es schon, dass es wichtig ist, viele Leute in Bewegung zu setzen. Und unsere Erfahrung ist schon, dass wenn an der Spitze sich eine Führungskoalition bildet, wo alle auch tatsächlich der Auffassung sind, dass etwas in Gang kommen soll und auch sich über die Richtung einig sind und das gemeinsam vorantreiben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Und das ist ja was, mit dem wir sehr gerne arbeiten.
Ich kann dazu ein Beispiel erzählen. Wir haben mal mit einem Energieversorger gearbeitet und die Vorstände hatten den Eindruck, dass sie insgesamt sich zu wenig bewegen und in einer gewissen Erstarrung sich befinden, so dass sie wenig neue Mitarbeitende bekommen und dass sie wenig auch den Ideen von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit nachkommen. Und in diesem Energieversorger gab es unter den Vorständen 5 Bereichsleitungen und 15 Teamleitungen. Und traditionell haben die Vorstände mit den 5 Bereichsleitern Bereichsleitersitzungen gemacht und diese Bereichsleitungen haben dann ihre Teams informiert. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist Führungskoalition dann auch so etwas, wo man eine gemeinsame Gruppe bildet, aus Vorständen, Bereichsleitenden und Teamleitern. Was ist deine Erfahrung damit, wenn man das tut? Mögen das alle Leute? Welche Widerstände gibt es? Aber auch, was kann Positives dabei rauskommen?
Meine Erfahrung ist, dass wenn ein Ziel gemeinsam auch erarbeitet wird, du hast jetzt auch gesagt, die Vorstände hatten eine bestimmte Richtung vor, aber so wie ich dich auch verstanden habe und wenn wir über das Projekt gearbeitet haben, war es ja schon so, dass die gemeinsam auch nochmal mit ihren nächsten Ebenen ausdiskutiert haben, was ist genau das Ziel, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, auch um Widerstand zu minimieren, dass man sagt, wir haben das Ziel so diskutiert, dass die Leute gut mitgehen können und auch verstanden haben, warum das eine richtige Richtung ist oder das mitvertreten können. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Es gibt den Impuls vielleicht von oben, aber es wird relativ schnell Beteiligung hergestellt, es auszudifferenzieren. Das ist, finde ich, was hilft. Und das andere ist, dass es, und das geht dann auch wieder in die gleiche Richtung, dass so eine Einigkeit hergestellt wird, die echt ist und nicht nur pro forma, wo zwar alle nicken, aber wenn sie wieder rausgehen, dann doch etwas anderes tun. Gelingt nicht immer, aber es ist natürlich, wenn es gelingt, hat es was sehr Wirkungsvolles.
Wenn ich dir zuhöre, wird mir nochmal klar, allein in dem Zusammenfassen dieser 3 Gruppen, Vorstände, Bereichsleiter und Teamleiter, liegt ja eine große Veränderung. Mhm. Während die vorher eher in Teilgruppen gesprochen haben, sitzen die jetzt gemeinsam am Tisch oder gemeinsam in den Räumen. Und auf diese Weise wird ja auch klar, wo sind unterschiedliche Vorstellungen davon, was sich bewährt und was gut ist. Und es kann dann auch sofort diskutiert werden. Sonst wird es eher entgegengenommen und wird in einem anderen Raum diskutiert, aber es wird nicht zurückgekoppelt.
Ja, ich glaube, ich habe so ein Bild vor Augen von einer Führungsgemeinschaft, die ich auch begleitet habe, wo es nicht sehr gut funktioniert hat, weil letztendlich die Konflikte zwischen Geschäftsführer und Geschäftsführerin, Kollegen nicht gut genug gelöst werden konnten. Und dann zieht sich das so durch. Das behindert tatsächlich das, was in Bewegung gerät, weil alle wissen, da ist ein Konflikt, der ist nicht gut genug bearbeitet oder dieses, was wir sagen, entspricht eben nicht der Handlung.
Das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil das zeigt auf der einen Seite, dass das, was auf der oberen Ebene passiert, einen riesigen Ausstrahlungseffekt hat und dass, wenn die beiden sich lähmen durch Konflikte, diese Lähmung auch weitergeht. Auf der anderen Seite macht es auch deutlich, eine Führungsgemeinschaft braucht das Ansprechen, das Bearbeiten und das Lösen von Konflikten. Verdeckte oder ungelöste Konflikte behindern die Entwicklung der Gemeinschaft und behindern die damit ja letztlich verbundene Idee der Weiterentwicklung der Organisation. Als ich dir vorhin zugehört habe, hatte ich noch einen Gedanken, da hast du auch über Widerstand gesprochen. Wenn Organisationsberatung dafür gut ist, eine Organisation zu verändern, dann bedeutet das, dass die verschiedenen Beteiligten durch eine Veränderungskurve gehen. Und eine Veränderungskurve muss und soll auch Widerstand erzeugen, weil ich zu einem Change gezwungen werde, den ich eigentlich nicht will. Und es ist eine wichtige Aufgabe, glaube ich, für uns als BeraterInnen und für die Führungsgemeinschaften, auch Widerstände ernst zu nehmen, sie nicht zu übergehen und um dann mit ihnen die Veränderung zu machen.
Und da sind wir wieder bei dem Bild, warum das Bild der nicht trivialen Maschine hilft. Weil es natürlich leichter wäre, wenn ich als Führungskraft davon ausgehe, ich gebe einen Impuls und dann wird es auf jeden Fall umgesetzt. Das wäre für mich wahrscheinlich einfacher oder das wäre natürlich das, was ich mir wünschen würde. Und so ist es eben nicht. Ich setze einen Impuls, der eine geht in den Widerstand, der andere kann gut damit leben. Aber es dauert sozusagen eine Zeit, bis ich alle mitnehmen kann, wirklich in die Richtung zu gehen. Und damit muss ich einfach rechnen. Und ich glaube, darum geht es uns ja viel zu sagen, wie können wir immer wieder Impulse setzen, damit was in Bewegung gerät und nicht davon ausgehen, wir setzen den einen Impuls und dann wird es auf jeden Fall laufen.
Das ist die eine Seite, dass wir Impulse setzen. Die andere Seite ist nach meiner Erfahrung auch, dass wir sogenannte Formate erfinden, mit denen wir die Art der Diskussion beeinflussen. Also etwas abstrakter gesprochen ist ja die Führungsgemeinschaft ein Format.
Ja.
Und Organisationsberatung hat viel damit zu tun, verschiedene Formate zu entwickeln, die es vorher noch nicht gab, damit anders kommuniziert, anders gehandelt und anders gearbeitet wird. In dem Format der Führungsgemeinschaft, in dem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, hat man inhaltlich dann über die Strategie gesprochen und da wurde sehr deutlich, dass Teamleitungen ganz andere strategische Vorstellungen als Bereichsleiter hatten, weil nämlich die Teamleitungen sehr viel stärker mitarbeiterorientiertes Vorgehen gefordert haben, weil ihnen nämlich sonst die Leute weglaufen, als die Bereichsleiter, die sehr viel stärker ein Vorgehen gefordert haben, was die Umsatzziele garantiert. Das schließt sich ja nicht aus. Und das hat harte Verhandlungen gegeben, wie man das miteinander in Verbindung bringen kann.
Und wahrscheinlich eine Auseinandersetzung in Gang gesetzt, die sonst gar nicht möglich gewesen wäre, weil die Bereichsleiter davon ausgegangen wären, dass sie das gleiche Verständnis von Strategie haben wie ihre Teamleiter.
Ganz genau. Und dann entstehen solche horizontalen Sperren. Bereichsleiter sind sich einig und wundern sich, warum es auf der anderen Ebene nicht umgesetzt wird. Teamleiter sind sich einig und so weiter. Ich würde gern noch mal auf ein anderes Format zu sprechen kommen. Das andere Format, mit dem wir arbeiten, ist das Schaffen einer Nische oder das Schaffen einer kleinen alternativen Kultur. Das hängt damit zusammen, dass die hauptsächliche Kultur oder man kann auch sagen, das hauptsächliche soziotechnische System darauf angelegt ist, ja stabile Prozesse zu garantieren. Das heißt, eine Firma ist so aufgebaut, dass das, was sie macht, stabil gemacht werden kann. Und die Stabilität, die durch verschiedene Faktoren abgestützt wird, ist auch zugleich der Feind der Veränderung und ist auch das, was es schwer macht, eine Firma in Bewegung zu bringen. Und deswegen gibt es die Methode, dass man kleine Querschnittsgruppen bildet. In dem Energieversorger, von dem wir gerade gesprochen haben, wurde eine sogenannte Lotsengruppe gebildet. Diese Lotsengruppe war eine Querschnittsgruppe aus Mitarbeitenden, der Verwaltung, der technischen Entwicklung, der Umsetzung auf den ganz verschiedenen Führungsebenen. Es wurde darauf geachtet, dass Männer und Frauen gleich verteilt sind. Es wurde auch darauf geachtet, dass unter dem Gesichtspunkt Diversity auch Menschen mit nicht deutscher Nationalität dabei waren. Und diese Lotsengruppe hat regelmäßig über bestimmte Themen und Projekte diskutiert und Vorschläge erarbeitet. Die Vorstände waren dabei. Zum Beispiel hat die sich damit beschäftigt, welche Formen von Bürogestaltung notwendig sind, wenn sie mehr versuchen, bestimmte Arbeitsformen agil zu halten. Und in dieser Nische, die Lotsengruppe heißt, konnten Dinge vorgedacht werden, die dann in die Führungsgemeinschaft getragen wurden und die vorher dort gar nicht diskutiert worden wären.
Mhm. Und das ist schön, wenn man dir so zuhört. Da geht es ja viel um die Frage, wie können auch neue Ideen entstehen und wie kann Innovation eigentlich möglich sein? Und wir wissen natürlich alle, wenn wir in einer bestimmten Struktur sind und häufig mit den gleichen Menschen in Kontakt sind und sprechen, dann fehlt der Impuls und die Sicht von außen, überhaupt neue Ideen zu bekommen. Und so ist ja auch diese Querschnittsgruppe, von der du erzählst, zu verstehen. Man spricht mal mit Menschen, die vielleicht von einer ganz anderen Warte auf eine Sache schauen und die vielleicht dazu einen ganz neuen Impuls haben. Und dadurch entsteht was. Und das kann per Definition nicht in einer Gruppe entstehen, die ganz viel und ganz lang schon zusammenarbeitet. Und das ist ja eigentlich auch was, worauf diese Nische, warum die Bewegung erzeugt in einer Organisation, wenn man eine bildet, das ist genau das Prinzip dahinter. Es kann dann, wenn neue Menschen neu miteinander sprechen, erst was Neues entstehen und das kann im Alten eigentlich nicht hergestellt werden. Ich muss da die ganze Zeit dran denken, dass ich auch eben mit einer Organisation beschäftigt bin oder einer Organisationseinheit, die sich neu aufstellen möchte und die sehr damit beschäftigt ist, dass viele schon seit langen Jahren, seit Jahrzehnten in genau dieser Struktur so arbeiten. Und die Frage wirklich ist, die wollen was ändern und gleichzeitig tun sie sich schwer, es neu zu denken. Und deswegen ist jetzt auch gerade die Überlegung zu gucken, wen aus der Organisation kann man neu dazu holen oder welche Gruppe bildet man, die wirklich nochmal anders draufschauen kann. Und das ist ja auch dieses Prinzip der Nischenbildung und warum dadurch Bewegung entsteht.
Das ist interessant und das bringt mich dazu, dass ja große Konzerne Start-ups bilden und unter ihrem eigenen Dach oder in der Nachbarschaft auch neue Projekte entwickeln lassen. Hier ist es etwas, was sehr produktbezogen gedacht ist, während das, was wir vorher beschrieben haben, eher was zu tun hat mit der Strategie der Firma oder mit der Art und Weise der Zusammenarbeit. Und da gibt es ja immer die spannende Frage, wann ist eine Nische stark genug, dass sie einen signifikanten Impuls setzt, beziehungsweise wie passt du darauf auf, dass die Nische nicht wieder platt gemacht wird?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil sie ja sehr in diese Richtung auch geht, wie viel brauchst, damit es zu so einem Kipppunkt zur Veränderung kommt. Und Was ich erlebe, wenn wir auch solche Prozesse begleiten oder wir mit Kunden sprechen, dass die, die im Widerstand sind, also die das Neue nicht wollen, meistens mehr Aufmerksamkeit ziehen als diejenigen, die eine Veränderung schon wollen. Und ich finde, das ist was, worauf man aufpassen muss, dass man nicht unterschätzt, dass es viele gibt, die eigentlich dabei wären und sagen, ja, das ist doch eine gute Idee, lass uns das ausprobieren. Die kriegen nur nicht so viel Stimme. Und dann gibt es, wenn man sich die Menschen anschaut, die eher dagegen sind, so zwei Gruppen grob. Das eine sind die, die wirklich einen Punkt haben, im Sinne von, die haben eine echte Anmerkung, die man berücksichtigen sollte, damit die Veränderung funktioniert. Also die haben einen echten Einwand, den man sich auch anschauen sollte. Und es gibt eben welche, die blockieren, die wirklich nicht mitmachen wollen. Und es ist wirklich die Frage, wie viel Energie steckt man in die oder wie sehr versucht man, die ehrlichen Widerständler sozusagen zu berücksichtigen und mitzunehmen und dann zu sagen, okay, jetzt ist die Gruppe eigentlich groß genug, dass die Veränderung in die Richtung gehen wird, in die man will. Und es gibt eben ein paar, die weiter blockieren, aber der Großteil hat sich auf den Weg gemacht. Vielleicht erzähle ich dazu ein Beispiel, weil es ist jetzt ein bisschen abstrakt. Letztens mit einer Kundin, die auch eben in einem Unternehmen ist, die auch Beratung ihrer Kunden anbieten. Und diese Beratungseinheit führt sie. Und da war jetzt nach Corona das große Thema Videoberatung, ja, nein. Eigentlich wurden viele Erfahrungen gesammelt und es gibt ein paar Stellen, die auch schon viel mit Videoberatung arbeiten, aber es gibt eben ein Team, wo es sehr Alteingesessene gibt, die Videoberatung nicht haben möchten. Und sie hat dann das auch so dargestellt, dass sie gesagt hat, so alle, niemand mag das in dem Team, macht das keiner. Und als wir es dann aufgedröselt haben, wurde sehr schnell klar, dass eigentlich von den 10 Leuten dort es 5 neue gibt, die es eigentlich schon gerne machen würden und auch Lust drauf haben. Und es gibt einen neuen Leiter, der hat auch Lust. Das heißt, wir haben schon 6, die eigentlich dem wohlgesonnen sind. Und dann gab es 2, die jetzt das Team verlassen und die dagegen sind. Und 2, die eben noch nicht ganz überzeugt waren. Also das heißt, dadurch hat man auch gesehen, der Widerstand ist gar nicht so groß. Und was wir dann rausgearbeitet haben, war, dass es gut wäre, dass die, die eigentlich schon in die richtige Richtung gehen, jetzt mehr Kontakt kriegen zu Stellen, die schon ganz viel mit Videoberatung arbeiten, dass sie sozusagen Teil dieser Kultur werden oder da sich davon was abschauen können und dadurch die Veränderung besser in Gang kommt.
Habt ihr auch nachgefragt, was bei denen, die Videoberatung nicht wollen, gute Gründe sind? Und seid ihr sozusagen auf den berechtigten Anteil des Widerstandes eingegangen?
Ja, das haben wir gemacht. Bei den einen war es tatsächlich, dass technisch das System nicht gut genug funktioniert hat und man von IT-Seite nochmal nachsteuern musste, sodass es reibungsloser läuft. Das war einer der Gründe. Und die anderen, das stellte sich dann im Laufe des Prozesses raus, bei denen war es eher ein Wertschätzungsthema. Die hatten das Gefühl, dadurch, dass Videoberatung so gefordert wurde, wurde in Frage gestellt, dass sie davor gut genug gearbeitet haben. Also die hatten das Gefühl, du willst, dass wir was mehr machen. Das bedeutet, du findest nicht gut genug, was wir jetzt machen. So ist es bei ihnen angekommen. Und das war dann auch was man bearbeiten konnte, weil eben die Zahlen haben gestimmt und trotzdem ist es gut, mehr in Richtung Videoberatung zu gehen aus verschiedenen Gründen. Und sozusagen ihnen diese Anerkennung zu geben, hat auch geholfen, dass ein paar von denen sich der Videoberatung öffnen konnten.
Es ist sehr interessant, wie ihr einerseits genau hingeschaut habt, wer ist denn dafür und wer ist dagegen und dass man sich nicht so schnell von kritischen Stimmen entmutigen lässt und ihr auf der anderen Seite die kritischen Stimmen ernst genommen habt. Und dieser Teil, ist das eine Kritik an dem Alten, konnte ja sehr gut diskutiert werden, weil das Alte ja auch Vorteile hatte, ebenso wie das Neue Vorteile hatte. Ich glaube, ich möchte noch einen Schritt weitergehen in unserer Diskussion. Wir haben jetzt gesagt, die Schaffung von Führungsgemeinschaften, die Schaffung von Nischen sind Methoden, mit denen man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Einfluss auf die sogenannten nicht-trivialen Maschinen nehmen kann. Und Organisation versucht man ja so zu beschreiben. Ich würde an der Stelle, glaube ich, noch den Unterschied zwischen kompliziert und komplex bringen wollen, weil das ist auch ein wichtiges Bild, mit dem wir bei der Organisationsberatung arbeiten. Es gibt sehr schöne Arbeiten von Dave Snowden, der Komplexität und Kompliziertheit neben anderen Stadien unterscheidet. Und ich finde es sehr eingängig zu sagen, kompliziert ist zum Beispiel der Motor eines Autos oder ein komplizierter Fahrkartenautomat. Am Ende sind aber die Ursachen-Wirkungsrelationen alle klar. Man braucht allerdings einen Experten, einen Ingenieur, der die einem erklärt und auch im Zweifelsfall repariert. Bei komplexen Systemen, da ist ein typisches Bild ein Stück Urwald, wo so viele Pflanzen und Lebewesen und atmosphärische und klimatische Bedingungen ineinandergreifen, dass man nicht mehr sagen kann, diese Ursache führt zu jener Wirkung. Und da gibt es das schöne Beispiel, was passiert, wenn eine neue Sorte Ameisen einwandert? Vielleicht gar nichts, weil sie rasch von den anderen gefressen werden. Vielleicht führen sie aber auch dazu, dass das gesamte Stück Urwald den Charakter vollständig verändert. Das heißt, man weiß bei komplexen Systemen nicht, welcher Input, die Ameise als Input, zu welchem Output führt. Und dieses Beispiel macht nochmal deutlich, dass Organisationsberatungsimpulse sind Ameisen und die Organisation ist der Urwald. Und das heißt, man kann einen Impuls setzen und dann kann man gucken, was passiert. Und dann erst kann man den nächsten Impuls planen. Wir werden ja oft gefragt, mach einen Plan für ein ganzes Jahr. Und dann sagen wir können das gar nicht. Wir machen jetzt einen Plan für den ersten Schritt, schauen, was passiert. Wenn ein Impuls gut aufgenommen wird, machen wir einen weiteren in dieser Richtung. Wenn ein Impuls überhaupt keine Wirkung zeigt, müssen wir uns was Neues ausdenken. Und insofern ist das Arbeiten mit komplexen Systemen etwas, was, so wie du das am Anfang auch beschrieben hast, eben erklärt, dass man nicht genau vorhersagen kann, was bestimmt, aber dass man sich auch nicht hoffnungslos fühlen muss, nach dem Motto, man kann gar keinen Einfluss nehmen.
Ja, ich finde dieses Bild mit den Ameisen eigentlich ganz schön, weil darüber haben wir jetzt ja implizit die ganze Zeit auch bei unseren zwei Methoden gesprochen. Wie kriege ich eben nicht nur eine Ameise in den Urwald, sondern wie kriege ich eine ganze Gruppe an Ameisen dazu, um Urwald neue Impulse zu setzen. Also sowohl Führungsgemeinschaft, haben wir ja gesagt, es reicht eben nicht, wenn der Vorstand sagt, das sind unsere Ziele und macht mal, sondern er braucht ein Kollektiv an Führungskräften oder anderen, die das mit ihm forttragen. Und bei den Nischen ist es genauso. Ich versuche, eine Gruppe zu bilden, die eben auch zu einem Kollektiv wird, die das Ganze in Bewegung bringt, weil ich eben nicht der Allmachtsfantasie als Berater erliegen darf und auch nicht als hohe Führungskraft, dass ich alleine einen Impuls setze und sich dann der Urwald in eine Wiese verwandelt, sondern ich brauche ganz viele, die da mithelfen und die in die gleiche Richtung mitgehen. Und das ist eigentlich ja, was unsere Hypothese ist, wie man Bewegung in Organisationen setzt. Und das war jetzt vielleicht auch schon so eine Art Zusammenfassung. Und jetzt machen wir am Schluss vielleicht wie immer noch das Bild an der Wand. Wir haben ja heute auch viel mit Bildern gearbeitet. Thomas, was wäre denn das, was du unseren ZuhörerInnen heute mitgeben würdest?
Ich kriege gerade die Idee, dass OrganisationsberaterInnen mit Kieselsteinen werfen. Einige Kieselsteine werden aufgefangen und damit wird was weitergemacht. Andere Kieselsteine prallen ab, fallen runter und haben keine Bedeutung. Ich weiß also vorher nicht, was zu was führt.
Schön. Gut, dann glaube ich, sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Zeit für heute. Und wir freuen uns wie immer über Kommentare und Feedback. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen. Und auf ein neues bald.
Vielen Dank, Carla.